Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Für den deutschen und den österreichischen Buchpreis ist der Roman Das flüssige Land nominiert. Geschrieben hat ihn die junge Schriftstellerin Raffaela Edelbauer, 1990 in Wien geboren, in Niederösterreich aufgewachsen, also in der Provinz, wo auch ihr Debütroman spielt. Der führt nämlich in eine bizarre Kleinstadt. Großeinland heißt der Ort, in den es die Physikerin Ruth Schwarz verschlägt. Es ist die Heimat ihrer verstorbenen Eltern. Und über diesen Ort wollen wir jetzt unbedingt mehr erfahren von Raffaela Edelbauer, die mir in einem Studio in Wien zugeschaltet ist. Hallo Frau Edelbauer, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Erstmal müssen wir, glaube ich, den Menschen, die uns zuhören, mal das Szenario ihres Romans vorstellen. Am Anfang, ich habe es gesagt, kommt die Eltern der Erzählerin bei einem Verkehrsunfall um. Und da sie verfügt haben, in Großeinland begraben zu werden, macht sich Ruth auf die Suche. Und erst scheint es ja gar nicht möglich zu sein, diesen Ort zu finden. Aber dann ist sie da. Und möchten Sie jetzt weiter erzählen, was sie da vorfindet, was das für ein Ort ist?
Es ist immer sehr, sehr schwierig, das in ein paar Sätzen zusammenzufassen, weil
ja
es ist ja ziemlich, ja, es ist ja ein relativ surrealer Ort, der in mehrfacher Hinsicht den normalen Gesetzmäßigkeiten einer Gemeinde zuwiderzulaufen scheint. Also es geht darum, dass wir hier mit feudalen Strukturen konfrontiert werden, die sich irgendwie über die Jahrhunderte erhalten haben. Das heißt, es gibt eine Gräfin, dazu muss man sagen, dass in Österreich ja seit geraumer Zeit der Adel strengstens abgeschafft wurde. Das heißt, sowas sollte es eigentlich überhaupt nicht geben. Das heißt, dieser Ort befindet sich auf dem Privatgrundstück eines Grafenpaars, wobei immer nur die Gräfin auftritt. Unter dem Ort befindet sich, ich glaube, das ist die zentrale Metapher, ein riesiges Loch, in das die gesamte Gemeinde einzustürzen droht. Das heißt, es gibt Einsenkungen, die die gesamten historischen Gebäude entstellen, die den Hauptplatz parabelartig nach unten einsinken lassen und andere seltsame Dinge, mit denen sie konfrontiert wird.
Ja, Sie beschreiben das ja als eine Art mittelalterlichen Marktplatz da. Die Leute gehen immer ins selbe Wirtshaus. Sie haben auch sowas Klischeehaftes, so wird das auch genannt. Also ich musste sofort, als ich ein bisschen mehr gelesen hatte, an Kafka denken, an das Schloss auf diesem Hügel und der Hohlraum unter diesem Ort. War das so eine Inspirationsquelle auch für Sie?
Also das sagen relativ viele Leser, aber das war tatsächlich keine Inspiration für mich, sondern tatsächlich habe ich mich mehr an der österreichischen an die Heimatliteratur orientiert. Also ein ganz wichtiger Bezugspunkt war von Hans Lebert die Wolfshaut beispielsweise.
Ja, da musste ich
ein
auch
Buch, das leider das leider schon seit sehr langer Zeit vergriffen ist. Weiß ich jetzt gar nicht, ob es jetzt diese Neuauflage, ob die noch erhältlich ist. Ganz großartiges Buch, wo es darum geht, dass quasi die österreichische Vergangenheit aus dem Untergrund wieder hervorbricht, auf eine etwas andere Art und Weise als bei mir. Aber diese gesamten Naturgewalten, die sozusagen das Erdreich auswaschen und diese Sedimente der verdrängten Historie wieder ans Tageslicht schwemmen, das war eigentlich beispielsweise ein Zentralpunkt, an dem ich mich da orientiert habe. Aber Kafka liegt natürlich auch sehr nahe, ja.
Aber dass diese Anti-Heimat-Literatur in Österreich, die hat ja schon so ihre Geschichte auch. Weil was hat Sie als doch sehr viel jüngere Autorin daran gereizt, sich auch nochmal in dieses urösterreichische Thema der Verdrängung und des Wegschiebens und dass man ja eigentlich in der Gesellschaft wirklich über so einem Hohlraum des Verdrängten lebt. Was hat Sie daran gereizt, sich als so junge Autorin da reinzuknien?
Also ich glaube, dass ich das Dauerbrenner-Thema Nationalsozialismus nochmal von einer anderen Seite her angeschaut habe, nämlich auf der einen Seite daher, dass wir ja jetzt momentan politisch mit Sprachmustern und mit Thematiken konfrontiert werden, von denen wir geglaubt haben, dass sie eigentlich schon längst gegessen seien, auf eine Art und Weise, die einen bemerken lässt, es ist überhaupt nicht in der Vergangenheit, sondern es wird immer wieder aufgegriffen und es handelt sich um sehr, sehr tief eingewachsene Aspekte der österreichischen und natürlich auch deutschen Identität, die da wieder hervorgeholt werden. Und auf der anderen Seite ging es mir insbesondere in Österreich überlebten Heimatkitsch quasi.
Aber
mir wurde vor kurzem gesagt, dass, entschuldigen Sie.
Bitte. Nee, sagen Sie, sprechen Sie weiter, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Nein, mir wurde gesagt, dass es auch in Deutschland durchaus solche Tendenzen gegeben hat in den 50er Jahren, die Landschaft sozusagen als das Unbefleckte, als das Unschuldige herauszuholen und als Galionsfigur dessen, was wir ja, worauf wir ja doch stolz sein dürfen, zu präsentieren.
Ja, und dieser Heimatbegriff, der wird ja auch von den unterschiedlichsten Seiten wieder vereinnahmt oder eben wird auch viel darüber diskutiert. Aber was ich ganz schön fand, was Sie gerade gesagt haben, dass das ja auch gegenwärtig ist und darum geht es ja auch in Ihrem Roman ganz stark, um das Wesen der Zeit, um das Zusammenfallen von Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Das ist auch eine Zeitreise. Ruth ist Physikerin, die auch über das Wesen der Zeit in ihrer Bildschrift arbeitet. Woher haben Sie denn all dieses physikalische Wissen, was da in Ihrem Roman vorkommt? Das ist für mich ja eher ein Angstfach Physik, aber Sie scheinen sich da ganz wohl zu fühlen.
Auf der einen Seite bin ich naturwissenschaftlich sehr interessiert. Ich habe sehr viel mit meinem Vater in meiner Kindheit darüber diskutiert eigentlich, der ein sehr großes physikalisches Wissen hat, obwohl er Philosoph ist. Und habe mich einfach eingelesen. Also ich glaube, dass Theorien der Zeit, das ist was Fächerübergreifendes, das ist etwas, was kulturwissenschaftlich eigentlich für jede Sparte relevant ist. Und natürlich recherchiert man als Schriftstellerin auch ein bisschen bis zu einem gewissen Grad.
Jetzt findet Ihre Hauptfigur Ruth Schwarz in dem Ort dann ein Haus und kauft es sofort. Das Geld kommt auch auf dubiose Art sofort von der Gräfin. Das ist alles ohnehin völlig undurchschaubar, wie da Abhängigkeiten und Verpflichtungen geschaffen werden. Und weil ihr das Haus so total entspricht, also sie wird dort auch heimisch. Und dann heißt es, das Haus sieht aus, als hätte jemand in ihren Kopf geschaut und nach den Patenten ihrer Sehnsüchte eine Schablone gefertigt. Da habe ich gedacht, vielleicht ist das Ganze ja auch ohnehin ein Traum oder ein Ausflug in die Psychiatrie, weil da wird ja auch ordentlich an Tabletten was weggeschluckt in Ihrem Buch. Kann das sein, dass das auch alles nur ein Albtraum ist?
Nein, also das, es ist ein Albtraum, aber es ist ein kollektiv geträumter. Also nein, das wäre eine Ausflucht. Also ich glaube, diese grauenhaften Machwerke, wo dann am Schluss jemand einfach aus einem Traum aufwacht und alles war eh nicht wahr, das würden wir uns alle wünschen für die Geschichte, aber so ist es leider nicht.
Aber es ist schön, wie Sie das in der Schwebe halten die ganze Zeit, dass es so vieldeutig ist und so vieles sein kann, einfach Ihr Buch. Würden Sie sagen, es hat was von einer Parabel?
Also um noch mal auf Ihre vorige Frage zurückzukommen, natürlich ist Ruth eine unzuverlässige Erzählerin. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und das ist eine Technik in der Literatur, die mich sehr interessiert, weil natürlich diese äußerst künstliche erste Person-Perspektive, wo jemand aus seinem Gedächtnis, aus dem, das ja äußerst fehleranfällig ist, ganze Jahrzehnte detailgetreu rekonstruiert, das interessiert mich natürlich sehr, wie vor allem in diesem Themenkomplex von erzählter Geschichte, die ja immer verfälscht ist von der Wahrnehmung der Personen. Also nochmal bezüglich meiner Inspiration. Natürlich sind wir jetzt die erste Generation, wo die Zeitzeugen des Nationalsozialismus komplett weggestorben sind eigentlich. Das heißt, wir sind auf Erzählungen aus dritter Hand zurückgeworfen. Und da ist immer sehr, sehr relevant, wer diese Erzählungen uns übermittelt und wie die dadurch verfälscht, verfremdet, durch welche Brechlinsen die gehen. Genau. Also diesbezüglich, glaube ich, haben mich auch dieses Tablettenthema sehr interessiert. Ob es eine Parabel ist? Ja, natürlich, ja klar.
Eine tolle Parabel, fand ich. Ich habe es wahnsinnig gern gelesen. Raffaela Edelbauer, vielen Dank für dieses Gespräch. Und der Roman Das flüssige Land ist bei Klett-Cotta erschienen und kostet 22 Euro und ist, wie gesagt, für den deutschen und den österreichischen Buchpreis nominiert.